Liebe Apis, herzlich willkommen zu unserem digitalen Sonntagstreff. Schon wieder ein Abend, wo wir uns nicht sehen können, nicht in den Arm nehmen können, nicht grüßen können. Manchmal macht mich das schon traurig und trotzdem bin ich froh, dass wir diese Möglichkeit haben. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus Christus, hab Dank für die Möglichkeit, auf dein Wort zu hören, auch heute Abend. Vielen Dank, dass wir jetzt diese Passionszeit erleben dürfen, auch wenn sie ganz anders ist als sonst. Ich möchte dir danken, dass du für uns gestorben bist und möchte dir danken, dass wir wissen dürfen, dass dein Weg für uns vorbereitet ist. Du siehst, wie viele Menschen jetzt Angst haben, du siehst, wie viele Menschen jetzt Leid tragen, persönliches Leid, aufgrund von Krankheit und Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. Wir legen dir das jetzt einfach alles hin, weil wir machtlos sind und bitten dich darum, führe du, leite du, lenke du. Die Herzen der Menschen und die Köpfe der Entscheider und schenk, dass diese Situation wirklich bald vorüber ist und dass wir uns als Apis und Gemeinschaft wieder fröhlich treffen dürfen hier in der Kleinrheinstraße. Amen.
Heute ist unser Text aus Johannes 19, die Verse 1 bis 16. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln, und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Sähet, welch ein Mensch! Als ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie: Kreuzige, kreuzige! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selber zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, mich dir überantwortet hat, größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien: Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Da Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Es war aber der Rüsttag für das Passafest, um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden: Sähet, euer König. Sie schrien aber: Weg, weg mit dem, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Heute geht der Prozess um Jesus in seine heiße und entscheidende Phase. Eine Entscheidung wird getroffen, das Urteil wird gefällt. Einen Rückblick finde ich hilfreich, denn hier wird die Fortsetzung vom letzten Text erzählt. Jesus wurde verhaftet und vor den Hohen Rat der Juden gebracht. Die Priester und Ältesten klagen Jesus an. Alles Mögliche und Unmögliche wird ihm vorgeworfen. aber nichts von dem allen hat Hand und Fuß. Das kriegen sogar die Ankläger mit. Eine skurrile Situation. Für die Führer Israels aber stand fest, dass Jesus den Tod verdient hat. Alles, was Jesus bezeugt hat, durch seine Reden, seine Erklärungen und die Wunder, die er getan hat, prallt an ihnen ab. Dabei kannten sie sich in den Heiligen Schriften bestens aus. Durch alles, was Jesus sagte und tat, wies er auf die Schriftstellen über ihn hin. Sie hätten also durchaus erkennen können, dass Jesus der erwartete Messias ist. Aber sie hatten klare Vorstellungen von dem, was Gott und der Messias zu tun hat. Sie hatten ihre Wünsche und Vorstellungen in die entsprechenden Texte hineininterpretiert. Der Retter soll das tun, was sie erwarten und als richtig festgesetzt hatten. Sie waren der Meinung, zu wissen, was gut und richtig für sie und das Volk Israel ist. Letzten Endes haben sie sich zu Gott gemacht und sind dadurch blind für den Schöpfer geworden. Dieser Jesus hatte ihre Fassade durchschaut und ihre Lehre in Frage gestellt. Er wollte sie aufwecken, ihr Denken korrigieren. Aber sie sahen nur ihre Position und ihre Macht in Gefahr. Er musste also weg. Es war nur dumm, dass sie kein Todesurteil ausführen durften. Das durften damals nur die Römer. Also bringen sie Jesus zum Statthalter Pilatus und klagen ihn dort an. Pilatus fragt die Juden nach den Anklagepunkten. Die Anklage fällt sehr mau aus. Wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir ihn dir nicht überliefert haben. Eine sehr allgemeine und vage Anklage, die viel oder auch nichts enthält. Die Juden sagen noch, dass Jesus des Todes schuldig ist und dieses Urteil dürfen sie ja nicht vollstrecken. Pilatus verhört Jesus. Bist du der Judenkönig? Jesus antwortet, für Pilatus wahrscheinlich verwirrend, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist und dass er geboren ist, um die Wahrheit zu bezeugen. Darauf ja die berühmte Frage von Pilatus, was ist Wahrheit? Diese Frage zeigt jedoch, dass sich Pilatus mit dem Thema Wahrheit auseinandergesetzt hat. Vielleicht mehr als andere. Aus dem, was er gesehen hat, in der Familie, in der Gesellschaft und aus dem, was er gelernt hat, hat er seine Schlüsse gezogen. Er hat seine eigene Definition von Wahrheit gefunden. Und mit der Karriere als Führungskraft hat seine Definition bestimmt Anpassungen erfahren. Allerdings habe ich den Eindruck, dass er die letzte Antwort noch nicht gefunden hat. Es gibt wohl noch offene Punkte, die er ganz gerne geklärt hätte. Doch irgendwie traut er sich da auch nicht wirklich weiter. Dabei steht die Antwort vor ihm. In Johannes 14, 6 sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ganz am Anfang vom Johannesevangelium steht in Kapitel 1, Vers 4, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wahrheit ist in unserer Welt nicht leicht zu erfassen. Es gibt so viele Einflüsse, Meinungen, Ansichten und jeder hat natürlich Recht. Da ist es schon schwierig, sich zurechtzufinden. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und der Vers 4 aus Kapitel 1 bezeugt, dass er Gott ist. Wenn ich mich darauf einlasse, habe ich eine gute Orientierung und einen guten Standpunkt. Wenn Jesus die Wahrheit ist, kann ich sogar eine Beziehung zu ihr haben. Ich kann ihn fragen, welcher Weg für mich richtig ist, welche Entscheidung ich zu treffen habe. Die Bibel gibt mir dazu sehr viele konkrete Hinweise und Hilfen. Gott hat seinen Willen durchaus klar und verständlich formuliert. Pilatus diskutiert nicht weiter. Vielleicht merkt er, dass seine Ansicht von Wahrheit doch sehr löchrig ist und doch einiges korrigiert werden müsste. Vielleicht hat er Angst, manches Angenehme aufgeben zu müssen. Vielleicht denkt er, ich bin der Chef, ich kann hier ja entscheiden, was gemacht wird. Ich bin der Statthalter, die Situation habe ich in der Hand. Die ganze Situation, in der Jesus hier steht, ist irgendwie absurd. Es kommt mir fast so vor, wie in einer alten Göttersage. Götter kämpfen wild gegeneinander, der eine mächtiger als der andere, einer klüger als der andere, und irgendein Kleiner kommt zwischen die Fronten und muss leiden. und jeder Gott meint, alles im Griff zu haben. Ich möchte dazu mal einen Einschub an den Anfang der Weltgeschichte machen. Gott macht die Welt, das Universum, die Pflanzen, die Tiere, uns Menschen. Und dem Menschen gab er den Auftrag in 1. Mose 2, Vers 15 heißt es dazu: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Gott hat uns Menschen geschaffen. Er hat uns sehr viele Gaben gegeben. Wir können sehr viel lernen, begreifen, selber bauen, Probleme und Aufgaben lösen. Wir können Situationen begutachten, bedenken, über Lösungen nachdenken. Wir können Entscheidungen abwägen und treffen. Wir sollen das sogar, das ist von Gott so gewünscht. Er gibt uns die Möglichkeit, selbstständig zu entscheiden, wie wir eine Aufgabe lösen. Im Garten Eden war das kein Problem. Da hat nichts gestört. Das, was zu tun war, wurde getan und der Kontakt zu Gott war unmittelbar. Kein Neid, keine Eifersucht, kein Ich bin besser, schneller, schöner, klüger. Dann kam die Schlange und stellte diese heimtückische Frage. Sollte Gott gesagt haben? Und der Zweifel begann zu nagen. Dann kam noch die verlockende Aussage. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Seit damals wissen wir, dass es gut und böse gibt. Wir müssen jetzt über Gut und Böse nachdenken und auch hier unsere Entscheidungen treffen. Was halte ich für gut und was halte ich für schlecht? Was mache ich zu meinem Maßstab? Wer kann wirklich Gut und Böse unterscheiden, ohne dass ihm etwas eingeflüstert wird? Ohne dass Zweifel bleiben? Kann ich jede Situation und ihre Auswirkungen richtig einschätzen? Gott hat uns wunderbar geschaffen. Wir sind Geschöpfe und haben damit automatisch Grenzen. Wir werden nie alles richtig erfassen und beurteilen. Wir können nie alle Auswirkungen erkennen. Unsere Entscheidungen sind Stückwerk. Um hier gut über die Runden zu kommen und möglichst gute Entscheidungen zu treffen, brauchen wir unseren Schöpfer. Den Kontakt zu ihm, das Gespräch, das Hören auf sein Wort, auf seine Gebote, auf seinen Willen. In Jesaja und Jeremia taucht dieses Thema im Bild vom Töpfer auf. Dabei gibt es zwei Sichtweisen. Die eine wird in Jesaja 29, 16 und 45, Vers 9 geschildert. Ich lese mal die erste Stelle, in der Gott zum Volk Israel spricht. Wie kehrt ihr alles um? Als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spräche von seinem Meister, er hat mich nicht gemacht. Und ein Bildwerk spräche von seinem Bildner, er versteht nichts. Wenn ich der Verlockung nachgäbe und mich zum Gott mache, werde ich scheitern. Diese Einflüsterung der Schlange, ihr werdet sein wie Gott, ist eine totale Lüge. Wir können nichts Neues schaffen wie Gott. Allerdings müssen wir uns nun mit Gut und Böse auseinandersetzen, ohne den entsprechenden Überblick und Durchblick zu haben. Unsere Begrenztheit als Geschöpfe macht uns hier das Beurteilen von Situationen sehr schwer. Gott hat die Voraussetzungen zum Leben geschaffen. Er hat einen guten Lebensraum für uns hergestellt. Ohne ihn kann unser Leben kaum gelingen, auch wenn es hier oft anders aussieht. Es gibt aber noch eine zweite Sichtweise vom Töpferbild. In Jesaja 64, Vers 7 steht: Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton, du bist unser Töpfer, und wir alle sind deiner Hände Werk. Ein Hilferuf an den, der alles in der Hand hat, der uns liebt und uns auch wirklich helfen kann. Bei ihm bekomme ich guten Rat. Gott wird hier als Vater angesprochen. Es ist eine ganz persönliche, vertrauensvolle Beziehung zu ihm möglich. Er will mir helfen, er ist immer für mich da. Er will uns Tonkrüge nicht zerschlagen, sondern heil machen. Sein Blick ist in Liebe auf uns gerichtet und er ist uns näher, als wir denken. Er will, dass wir zu ihm umkehren und mit ihm leben. Pilatus lässt Jesus geißeln. Für solch einen Prozess ist das nichts Ungewöhnliches. Vielleicht kann man noch das eine oder andere an Informationen herauskitzeln. Man zeigt natürlich auch, wer hier das Sagen hat. Diese Geißelungen waren einfach nur brutal. Nicht jeder, der so behandelt wurde, hat das auch überlebt. Jesus wird brutal geschlagen und sie drücken ihm eine Dornenkrone auf den Kopf. Jesus lässt das mit sich machen und schweigt. Pilatus führt ihn dann vor die Juden und bekräftigt noch einmal: Ich finde keine Schuld an ihm. Er versucht weiter, Jesus freizulassen. Seht, was für ein Mensch, sagt er zu den Juden. Vielleicht hofft er bei ihnen auf ein bisschen Menschlichkeit und Mitleid. Aber die Juden sind fest entschlossen, Jesus zu beseitigen. Sie haben sich entschieden, ihren Weg ohne Gott zu gehen. Sie beharren darauf, selbst Gott zu sein. Und dafür verkaufen sie sich komplett. Den Kaiser hassen und verachten sie total. Seine Macht über das Land und seine Religion ist ihnen zuwider. Um Jesus ans Kreuz zu bringen, verkaufen sie sich komplett an diesen Kaiser. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Damit ist das Todesurteil von Jesus ausgesprochen. Erkennen wir uns wieder in all diesen Menschen? Egoismus, Macht, Rechthaberei, besser sein als andere. Hier kommt unser Versagen und unsere Gottesferne voll heraus. So sind wir Menschen seit dem Sündenfall. Und weil Gott nicht so ist und uns unendlich liebt, kommt er auf diese Erde und macht das alles durch. Jeder einzelne Mensch ist ihm wichtig. Jeder einzelne ist unendlich viel wert. Auch das wird hier sehr deutlich. Wie hält Jesus das aus? Was gibt ihm die Kraft, diesen Weg zu gehen? Ich denke, ein großer Teil ist dieser Satz aus Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir. Ein Vers und ein Psalm, die mich seit Jugendkreiszeiten begleiten und mir immer wieder in den Sinn kommen. Ein sehr wichtiger Vers. Jesus betonte immer wieder, und gerade im Johannesevangelium wird das berichtet, dass er und der Vater eins sind, dass er nichts ohne den Vater tut, dass er das tut, was er beim Vater sieht. Jesus ist ganz eng mit dem Vater verbunden. Daher weiß Jesus, was er zu tun hat. Daher nimmt er die Liebe für die Menschen, für seine Jünger und für seine Widersacher, die ihn einfach nicht anerkennen wollen. Dein Wille geschehe. Er hat das mit dem Vater durchgekämpft. Der Wille Gottes ist gut und wichtig, denn er sieht mehr als den Augenblick, er sieht wesentlich weiter als ich. Aber manchmal, vielleicht auch oft, muss ich mich zu dieser Entscheidung, Gottes Willen zu tun und ihm zu vertrauen, auch durchkämpfen. Dennoch bleibe ich stets an dir. Jesus ist diesen Weg ja weitergegangen, ans Kreuz, in den Tod. Und er ist dann auferstanden, erlebt und sucht weiter nach uns. Er will mit uns leben, ist für uns da, jetzt, immer. Er streckt mir seine Hand entgegen. Sie ist es, die mir sicheren Halt gibt, wenn es mir gut geht, alles läuft und ich scheinbar keine Hilfe brauche. Sie ist genauso da, wenn es mir schlecht geht, ich traurig bin, ich vieles nicht verstehe. Jesus will mit mir eine enge Beziehung haben. Er ist da. Ich kann jederzeit mit ihm reden. Wir haben hier die Gelegenheit, in der Bibel zu lesen, uns auszutauschen, gemeinsam zu beten. Jesus gibt meinem Leben Sinn und ein Ziel. Alles Materielle ist schön und hat seinen Platz. Jesus füllt meine Seele. Uli hat letztes Mal einige Verse aus Psalm 73 gelesen. Ich kann nur jedem empfehlen, mal den ganzen Psalm zu lesen. Zum Schluss möchte ich die Verse 23 bis 26 lesen. Das sind für mich einfach wichtige und guttuende Verse. Sie drücken fürs Hier meine Hoffnung auf Hilfe, Unterstützung und Begleitung aus. In einer Welt, wo es nicht nur gerade eben drunter und drüber geht, wo es kaum noch gute Orientierung gibt und wo fast alles erlaubt ist und der Mensch sich zu Gott macht und meint, alles ohne Gott zu können. Wenn es drunter und drüber geht, wenn alles aus Fragen besteht und passende Antworten fehlen, genau dann ist Gott da, direkt neben mir. Und dann finde ich diese Verse sehr hilfreich, denn ich bin nicht der Einzige, der irritiert ist, der nach der Hand Jesu sucht. Und diese Hand Jesu hält mich. In den Versen wird mein Blick auch auf das Ziel, einmal bei Jesus zu sein, gerichtet. Er ist der Herr, auch wenn es nicht so aussieht. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Der Herr segne uns alle. Amen.
Liebe Apis, wir sind in der Passionszeit und denken heute darüber nach, wie Jesus diese Zeit erlebt hat. Heute Jesus vor Pilatus. Jesus wird der Prozess gemacht. Pilatus hat ihn bereits verhört. Jetzt geht es um Machtfragen. Wer hat die Macht im Staat? Wer hat die Macht über Leben und Tod? Ist es der Machthaber Pilatus? Oder haben die hohen Priester die Macht, weil sie die Mehrheit haben? Die beiden zusammen kämpfen um die Macht über diesen einfachen Menschen, wie es hier in Vers 5 steht, über Jesus Christus. Schauen wir uns mal den Pilatus genauer an. Der machtlose Machthaber Pilatus. Die mächtigste Person ist der Machthaber Pilatus. Er lässt Jesus geißeln. Mit einer Peitsche voller Stacheln, Knochenstücken und Bleikugeln. Er betont seine Macht über Leben und Tod. Allerdings ist seine Macht begrenzt. Auf die Frage Jesus, woher bist du, antwortet Jesus nicht. Keine Antwort. Dreimal versucht Pilatus, Jesus Christus freizugeben, aber aus Furcht vor den Juden und aus Furcht um seine eigene Stellung, nicht mehr Freund des Kaisers zu sein, verurteilt er Jesus. Als Pilatus Jesus auf seine Macht hinweisen muss, wird deutlich, dass seine Macht begrenzt ist, weil sie ihm nur geliehen ist. Pilatus ist der machtlose Machthaber, der schließlich auch inkonsequent handelt. Obwohl er Jesus für unschuldig hält, lässt er ihn hinrichten. Schauen wir uns die hohen Priester an. Die mächtige Mehrheit, die hohen Priester. Im eigenen Land werden sie fremdbestimmt. Dennoch sind sie hier die bestimmende Größe. Sie bringen Pilatus dazu, gegen seinen eigenen Willen zu handeln. Ihr Urteil, das Urteil von den hohen Priestern über Jesus Christus, das ist sehr interessant. Die hohen Priester verurteilen ihn nicht, weil er mit Sündern gegessen hat, weil er am Sabbat geheilt hat. Sie verurteilen ihn nicht, weil er Prostituierten den Rücken stärkte und weil er falsche Lehre verbreitete. Sie verurteilten Jesus, weil er der Sohn Gottes ist. So können wir das lesen in Vers 7 in unserem Kapitel 19 heute. Mit ihrer Mehrheit setzten die hohen Priester das Todesurteil durch und legen große Sünde auf sich. Eine mächtige Mehrheit, auch wenn sie im besetzten Land lebt. Machen wir einen Blick auf Jesus Christus, der Machtlose, der die Macht hat, Jesus Christus. Jesus Christus ist in dieser Geschichte scheinbar der einzig Machtlose. Die Soldaten verspotten ihn und schlagen ihn. Ihn, den König der Welt. Pilatus führt ihn als Marionette vor. Seht, welch ein Mensch. Ihn, den Schöpfer der Welt. Aber schon im ersten Vers bei der Geißelung wird die Macht Jesu deutlich. Denn in diesem blutigen Geschlecht und in diesem blutigen Geschehen erfüllt sich das, was Gott schon Jesaja zeigte. In Jesaja 50 lesen wir: Ich bot meinen Rücken denen dar, die mich schlugen. Ein prophetischer Hinweis auf Jesus Christus. Und hier erfüllt sich Gottes Heilsplan. Und zwar von der Geißelung bis zur Verurteilung. In Vers 11 wird die Macht Jesu noch deutlicher. Pilatus, dem Freund des Kaisers, zeigt Jesus, dass der Machthaber seine Macht nur von Gott geliehen bekommen hat, während Jesu Macht sich daran zeigt, dass er sich unter das staatliche Urteil beugt und so zu Gottes Wegen Ja sagt. Lesen wir übrigens in Römer 13, Vers 5 sehr deutlich. Und am deutlichsten wird seine Macht, als er Pilatus einen Sünder nennt. In unserem Text steht, andere haben größere Sünde. Das sagt nichts anderes, als dass Pilatus ebenso wie die hohen Priester Sünde haben. Jesus, der als machtloser Mensch vorgeführt wird, hat dennoch die Machtfrage gewonnen. Gerade weil er ans Kreuz geht. Wir können dankbar sein, dass wir uns diesem mächtigen Herrn und Heiland anvertrauen können. Gerade jetzt während dieser weltweiten Ansteckungsgefahr mit einer tödlichen Grippe. Wir wissen, dass die Machtfrage geklärt ist, auch wenn wir die Situation jetzt nicht verstehen. Warum so viel weltweites Leid? Auch damals war die Situation für die Jünger nicht verständlich. Warum muss Jesus so leiden? Warum muss Jesus sterben? Er, unser König, dem wir nachgegangen sind, den wir lieben. Warum muss der jetzt gehen? Genauso wie wir erleben Jünger, dass das zu Gottes Plan gehörte. So wissen auch wir, dass er heute noch die Macht hat über alles. Wenn wir das von Herzen glauben, ist unser ewiges Leben jetzt schon gewiss. Wir dürfen jetzt schon in Ewigkeit mit ihm leben, ganz egal was passiert. Was die Grippe macht, was Corona macht, was die Arbeitslosigkeit macht, ganz egal, wenn wir uns ganz sicher wissen, in der Hand Gottes leben wir jetzt schon in Ewigkeit. Ich möchte enden, und zwar mit Worten von Gustav Heinemann, die hat er 1950 auf dem Kirchentag in Essen formuliert. Er sagt, denn die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, hab Dank, dass du auf die Erde gekommen bist, und hab Dank, dass du all dieses Leid durchgetragen hast, durchlitten hast, dass du diese Leidstrecke auf dich genommen hast, um uns zu retten, um uns zu stärken, um uns deine Liebe ganz neu zu zeigen. Jesus Christus, hab Dank, dass wir das glauben dürfen. Hab Dank, dass wir auch wissen dürfen, dass du uns auch durch die kommenden Tage mit deiner Macht führen wirst. Hab Dank, dass du die Machtfrage gewonnen hast und hab Dank, dass wir uns wirklich an dich hängen dürfen und an deinen starken Armen durch alle Zeiten gehen dürfen. Und hab Dank, dass wir jetzt schon wissen, in Ewigkeit mit dir leben zu dürfen. So sei jetzt bei all denen, die krank sind, die von Leid betroffen sind, sei bei all denen, die hoffnungslos sind, sei bei denen, die nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, und stärke sie. Herr, schenke uns vor allem, dass wir uns auch als API-Gemeinschaft bald wieder treffen können, fröhlich grüßen können und Gemeinschaft, auch physikalische, nicht nur digitale Gemeinschaft miteinander haben können. Amen. Ja, abzukündigen ist, dass unser lieber Matthias Grün Geburtstag hatte. Herzlichen Glückwunsch. Wir singen dir jetzt kein Lied. Erstens, weil das sich von mir komisch anhören würde. Und zweitens, weil du noch nicht ganz so alt bist, als dürfte man für dich singen, lieber Matthias. Herzlichen Glückwunsch von uns als API-Gemeinschaft und Gottes Segen für dein neues Lebensjahr. Die nächste Woche ist ja wirklich die Karwoche. Da können wir jeden Tag eine neue Passionsandacht hören, aber leider nicht in der Stadtkirche, die wird gerade renoviert, aber auch nicht im Ringhof unserer Ausweichkirche, sondern auch nur digital auf der Homepage der Gesamtkirchengemeinde. Ebenso gibt es dann, und das ist wirklich sehenswert, am Karfreitag und am Ostersonntag jeweils um 10 Uhr eine Live-Übertragung vom Karfreitag und Ostergottesdienst im Ringhof, und zwar als Livestream auch auf unserer Homepage der Gesamtkirchengemeinde. Wenn ihr jetzt irgendwo digitale Probleme habt und sowas nicht findet und nicht sehen könnt, dürft ihr euch gern bei mir melden. Ich, Johannes Ruhes, habt ihr sicherlich schon erkannt, könnt mich gern zu unseren Rudert-Geschäftszeiten anrufen unter 07441 887917 und dann werden wir eine Lösung finden. Ich möchte euch noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Euch allen noch einen schönen Palmsonntagabend und Gott befohlen.